Am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das 2 Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten. Sie erkannten ihn nicht. »Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg?«, fragte er sie. Da blieben sie traurig stehen, und einer von ihnen, er hieß Kleopas, meinte, »Bist du der Einzige, der sich zurzeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist?« »Was ist denn geschehen?«, fragte Jesus. Sie erwiderten, »Es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hatte. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tode verurteilt und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Heute ist außerdem schon der 3. Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch nicht genug damit. Einige Frauen aus dem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Daraufhin gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie es die Frauen berichtet hatten. Aber ihn selbst sahen sie nicht. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog, zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen, aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. »Bleib doch bei uns«, baten sie ihn. »Es ist schon fast Abend, der Tag geht zu Ende.« Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn, doch im selben Augenblick verschwand er. Sie sahen ihn nicht mehr. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete, sagten sie zueinander. Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die 11 und die, die sich zu ihnen hielten. Man empfing sie mit den Worten, »Der Herr ist tatsächlich auferstanden, er ist Simon erschienen.« Da berichteten die beiden, was sie unterwegs erlebt und wie sie den Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach.
Ja, guten Morgen auch von mir. Wir befinden uns schon seit längerem in der Reihe, die heißt »Begegnung mit Jesus«. Und letztes Mal haben wir das Jahr begonnen mit einer sehr, sehr intensiven Begegnung. Und zwar haben wir uns Gedanken gemacht über den Tod von Jesus, über seine Kreuzigung. Und wir haben gesehen, wie es so viele Reaktionen darauf gab. Reaktionen von der Natur, Reaktionen von den verschiedenen Menschen auf dieses Ereignis. Und es gab verschiedene Begegnungen. Und die Frage, die jetzt im Raum steht, ist, gibt es denn überhaupt noch Begegnungen nach dem Tod von Jesus? Ist Begegnung mit Jesus möglich, wenn er gestorben ist? Oder war das, was wir letztes Mal gehört haben, die letzte Begegnung, die Abschiedsbegegnung? Und dieser Text, den wir eben gehört haben, der sagt uns ganz klar, es gibt noch Begegnung mit Jesus. Aber ich finde diesen Text total spannend, weil es so unerwartet ist, wie diese Begegnung passiert. Und wir finden hier 3 Arten der Begegnung. Ich habe es mal so genannt. Einmal Jesus begegnen mit der Blindenbrille, dann Jesus begegnen durch die Lesebrille, und dann Jesus begegnen ohne Brille. Okay, das sind meine 3 Punkte. Die Blindenbrille, die Lesebrille und dann ohne Brille. Die Situation kurz vor dieser Geschichte ist so. Die ganzen Jünger, die 11 Apostel, die Frauen, die Jesus nachgefolgt sind, die haben sich alle versammelt in der Gruppe. Es ist der 3. Tag, nachdem Jesus gestorben ist. Und früh am Morgen sind die Frauen zum Grab gegangen, weil sie den Leichnam salben wollten. Das war ein jüdischer Brauch. Und dann haben sie entdeckt, das Grab ist leer und der Leichnam ist gar nicht da. Dann sind sie zurückgekommen und haben das berichtet und dann sind ein paar Leute gegangen, um das nachzuprüfen, ob das wirklich so war und sind zurückgekommen und haben gesagt, ja, es stimmt, Jesus ist nicht mehr da, das Grab ist leer. Und es kamen diese ganzen Berichte und es war eine Ratlosigkeit da und eine Verwirrung da. Und der Tag ging weiter und irgendwann entschließen sich zwei aus dieser Gruppe und sagen, wir gehen. Und hier steigt der Text ein. Wir begegnen zwei Jüngern, über die wir sehr wenig wissen. Einen kennen wir mit Namen, Kleopas, den anderen, da wissen wir noch nicht mal, wie er heißt. Und wir begegnen denen auf dem Weg nach Emmaus. Und Emmaus war ein völlig unbedeutendes Kaff, 11 Kilometer von Jerusalem entfernt. Und wir wissen nicht genau, wer diese Leute sind. Wir wissen nicht, warum sie gehen. Wir wissen nicht, warum sie ausgerechnet nach Emmaus gehen. Vielleicht haben sie Abstand gebraucht von der Situation. Vielleicht war das einfach so emotional. Vielleicht wollten sie ihre Familien besuchen und das Leid irgendwie teilen. Vielleicht hatten sie irgendwelche Verpflichtungen. Wir wissen das nicht, aber was wir wissen ist, dass sie resigniert sind. Sie haben keine großen Erwartungen mehr, dass noch irgendetwas passieren wird. Es ist schließlich der dritte Tag und der dritte Tag ist fast vorbei und die Hoffnung ist weg. Und ich möchte euch mitnehmen auf diese Reise, wo die zwei jetzt hier entlang wandern, durch die staubigen Straßen in dieses Kaff Emmaus. Und sie wandern da lang und sie versuchen, das, was passiert ist, irgendwie einzuordnen. Und sie diskutieren darüber und haben offensichtlich ganz verschiedene Meinungen, was genau passiert ist und warum das passiert ist und wie das Sinn macht. Und dann passiert eigentlich was total Normales, weil auf diesem Weg sind immer viele Leute unterwegs und es kommt ein fremder Mitreisender lang, der das gleiche Ziel hat, in die gleiche Richtung geht und der mit sich anschließt und mitreden will, weil er offensichtlich kein Internet hat und sein Smartphone deswegen nicht funktioniert und er braucht irgendwie was, um zu tun auf der Reise. Aber das Witzige ist, es ist ja gar kein Fremder. Es ist Jesus. Es ist der Jesus, mit dem diese zwei Jünger 3 Jahre lang unterwegs waren. Die haben mit ihm gegessen, die haben mit ihm geredet, die sind mit ihm rumgereist. Die kannten den total gut. Das war einer ihrer besten Freunde. Aber sie erkennen ihn nicht. Und Jesus ist quasi inkognito unterwegs. Ja? Und ich liebe es, wie er hier so einen völlig normalen Opener, Gesprächsopener benutzt und sagt, ja, worüber redet ihr eigentlich? Und die Reaktion ist krass, sie bleiben erstmal traurig stehen. Sie bleiben traurig stehen und ich glaube, das, was hier passiert, warum sie traurig stehen bleiben, ist ähnlich, wie wenn ich meinem Opa die Frage stellen würde, erzähl mir nochmal, wie die letzte Woche war, bevor deine Frau gestorben ist. Mein Opa lebt seit fast 2 Jahren damit, mit dem Schmerz, den er täglich merkt, dass seine Frau nicht mehr da ist. Und trotzdem, wenn ich ihm diese Frage stellen würde, würde ich diese Wunde, die da ist, nochmal ein Stück tiefer aufreißen. Da würde nochmal die ganze Emotion und die ganze Trauer noch viel intensiver hochkommen. Und genau das ist das, was mit hier mit den Jüngern passiert. Die stecken noch voll in dem Schmerz drin, dass Jesus gestorben ist. Aber jetzt fragt sie Jesus, worüber sie reden und sie müssen das alles nochmal aufrollen. Und das tut weh. Und deswegen bleiben sie erstmal traurig stehen. Es kostet sie emotionale Energie, Jesus diese Frage zu beantworten. Und irgendwann fasst sich dann der Kleopas und stellt dann diese ungläubige Frage, sag mal, bist du der Einzige, der nicht weiß, was passiert ist? Lebst du eigentlich hinterm Mond? Die ganze Welt weiß, was hier passiert ist. Das kann doch nicht sein. Seht ihr die Ironie hier? Wer ist es eigentlich, der hier etwas nicht weiß? Wer ist es, der hier das Offensichtliche nicht checkt? Ist es Jesus oder ist es Kleopas? Kennt ihr das, wenn euch jemand kennt und euch namentlich anspricht, aber euch fällt partout der Name nicht ein und ihr könnt die Person nicht einordnen? Mir wird es wahrscheinlich gleich nach dem Gottesdienst wieder so gehen. Hi Toni, hi. Lange her, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Ja, ich glaube, damals konnte ich noch keine Gesichter erkennen. Das ist total peinlich, das ist total unangenehm, diese Situation, wenn man erkannt wird, aber man erkennt die andere Person nicht. Aber das Coole ist, Jesus, der bringt die Jünger hier nicht in Verlegenheit. Ja? Der kramt jetzt nicht sein Insiderwissen raus und sagt, ja Kleopas, weißt du noch damals... Und der Kleopas, oh Mist, der kennt mich, wer ist es? Nee, Jesus, der will sie nicht in Verlegenheit bringen, er spielt kein Spiel mit ihnen, weil er ihre Traurigkeit dafür zu ernst nimmt. Jesus hat hier was anderes vor und wir werden noch sehen, was er vorhat. Und dann fragt Jesus ahnungslos, ja, was ist denn eigentlich passiert in Jerusalem? Was sind denn die Sachen? Und der Kleopas antwortet dann, ja, es geht um Jesus. Und ich denke mir so, Jesus denkt so, ja, den Namen habe ich schon mal gehört. Und es ist ganz spannend, diese Antwort, die Kleopas gibt, die gibt uns einen Einblick in, wie er Jesus verstanden hat zu diesem Zeitpunkt, wie er Jesus einordnet. Ja? Das Erste, was er sagt, ist, Jesus war ein Prophet. In Vers 19. Es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hatte. Es steht für ihn außer Frage, dass Jesus jemand ganz Besonderes war. Er war ein Prophet. Und zwar in Wort und in Tat. Ganz wichtige Kombination. Wort und Tat. Und dann geht es aber weiter und er sagt, aber wir hatten gehofft, er würde Israel befreien. Wir hatten mehr erhofft, wir hatten mehr erwartet, als dass er nur ein Prophet ist. Eigentlich hatten wir gehofft, er ist der Messias, er ist der Retter, er macht noch mehr als das, was jetzt passiert ist. Und die Jünger ziehen hier den Schluss, weil Jesus gestorben ist, kann er offensichtlich nicht mehr sein als ein Prophet. Und diese Logik, die stimmt. Ja? Ohne die Auferstehung von Jesus kann Jesus nicht mehr sein als ein Prophet. Dann ist der Tod von Jesus der Schlusspunkt. Dann ist der Tod von Jesus die letzte Möglichkeit, ihm zu begegnen. Dann ist das, was von Jesus bleibt, nur sein Nachlass, nämlich seine Worte, die uns inspirieren können, und seine Taten, die uns vielleicht Vorbild sein können. Aber mehr als das kann Jesus nicht mehr sein. Man kann das sogar umdrehen. Wir können uns fragen, was wäre, wenn Jesus nicht gestorben wäre? Dann wäre er vielleicht irgendwie direkt in den Himmel aufgefahren. Und dann trifft das Gleiche zu, dann ist Jesus auch nicht mehr als ein Prophet. Denn im Alten Testament gab es Elia, der ist nicht gestorben und ist direkt in den Himmel aufgefahren. Er war ein Prophet. Im Islam glauben das die Muslime von Mohammed, dass er nicht gestorben ist, sondern aufgefahren ist in den Himmel, von wo heute die Al-Aqsa-Moschee steht und wo man seinen Fußabdruck noch bewundern kann. Und wenn der Tod also nicht passiert wäre, dann passt Jesus auch nur in die Kategorie Prophet. Aber wenn beides passiert ist, wenn er sowohl gestorben ist, als auch auferstanden ist, dann sprengt das alle Kategorien, in die meisten Menschen Jesus stecken wollen. Wir denken von Jesus als vielleicht ein Religionsstifter, der das Christentum gegründet hat. Wir stellen uns Jesus vor als einen Morallehrer, der Einsicht gehabt hat in was gut ist und wie man ein gutes Leben führt. Wir stellen uns vielleicht Jesus vor als einen, der erleuchtet war, der irgendwie eine besondere Beziehung zu Gott oder zu den Menschen oder zur Natur hatte. Wir stellen uns vielleicht Jesus vor als ein Vorbild, der so gelebt hat, wie wir leben sollten und wo die Welt besser wäre, wenn alle so leben würden wie er. Aber wenn Jesus auferstanden ist, dann reichen diese Kategorien nicht mehr aus. Dann kann er nicht nur all das sein. Er muss mehr sein. Wenn Jesus auferstanden ist, dann kann er auch nicht einfach in eine Reihe von Propheten eingereiht werden, nach denen noch weitere Propheten kommen, wie das viele Religionen tun. Wenn Jesus auferstanden ist, dann ist er der Messias. Dann ist er der Retter, dann ist er Gottes Sohn, dann ist er der Herr über Leben und Tod, dann ist er die Auferstehung und das Leben, dann ist er der Weg, die Wahrheit und das Leben, dann ist er die Antwort auf die Frage, was nach dem Tod passiert, dann ist er die Antwort auf die Frage, was ist der Sinn meines Lebens, dann ist er die Antwort auf die Frage, gibt es noch Hoffnung, wenn ich eine unheilbare Krankheit habe, dann ist er die Antwort auf die Frage, wie steht eigentlich Gott zu mir oder auf die Frage, wie werde ich meine Schuld los? Aber Kleopas, der ist noch nicht so weit. Er kann Jesus noch nicht sehen, wie er wirklich ist. Und seine ganze Erklärung, seine ganze lange Antwort, die endet mit dem Satz, aber ihn selbst sahen sie nicht. Der Einzige, der in diesem Moment Jesus sieht, sagt, dass niemand Jesus gesehen hat. Er hat die Blindenbrille auf. Aber in dem Text geht es weiter mit der Lesebrille. Jesus begegnen durch die Lesebrille. Was ist die Reaktion auf diesen Nachruf auf Jesus, den die Jünger da Jesus praktisch erzählt haben? Jesus seufzt und er sagt in Vers 25, ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Und ich finde es so spannend hier, dass Jesus nicht sie kritisiert dafür, dass sie nicht den Berichten der Frauen geglaubt haben, die gesagt haben, ja, Jesus ist uns erschienen, das Grab ist leer. Oder dass Jesus noch nicht mal ihnen vorwirft, hey, warum habt ihr mir nicht geglaubt, bevor meinem Tod habe ich doch gesagt, dass ich auferstehen werde. Sagt Jesus auch nicht, sondern er sagt, hey, warum habt ihr nicht den Propheten geglaubt? Das heißt, warum habt ihr nicht dem Teil der Bibel geglaubt, der damals schon geschrieben war, dem Alten Testament? Die Bibel wäre der Schlüssel gewesen, um diese Ereignisse einzuordnen, um zu verstehen, wer Jesus ist. Und Jesus hat dieses Gespräch jetzt schon so lange rausgezögert, ohne sich zu erkennen zu geben. Und jetzt trifft er auf so viel Unverständnis. Und ich hätte gedacht, spätestens in dem Moment, wo Kleopas sagt, niemand hat Jesus gesehen, wäre doch der perfekte Moment gewesen für Jesus zu sagen, tada, guess what, ich bin's. Aber stattdessen geht Jesus einen ganz anderen Weg. Jesus gibt ihnen einen Crashkurs in der Bibel. Er gibt ihnen die beste theologische Ausbildung, die es je gegeben hat. In 2 Stunden maximal. Und ich glaube, hier ist wirklich ein Knackpunkt. Wir haben die Tendenz, von Gott zu erwarten, dass er Dinge jetzt macht, dass er Dinge sofort macht. Ja? Wir leben in einer Gesellschaft von Instant Coffee, Fast Food, schnellem Internet, ja? Und Sofortkauf per Kreditkarte. Das Leben ist zu kurz, um zu warten. Das Leben ist zu kurz für Umwege. Das Leben ist zu kurz, um unnötigen Aufwand zu betreiben. Und das wirkt sich auch darauf aus, wie wir uns Gott vorstellen. Ich habe schon Atheisten gehört, die sowas gesagt haben, wie was ich jetzt sage. Und zwar vor versammeltem Publikum auf einer Bühne und haben gesagt, Gott, wenn es dich gibt, dann schlag mich jetzt tot. 1-0. Oh, nichts passiert. Also gibt's Gott wohl doch nicht. Aber ich habe das auch schon bei Christen erlebt, dass sie sagen, Gott, wenn du jetzt eingreifst, dann werde ich das und das tun. Wenn du mir einen Partner schenkst, wenn du mir einen Job schenkst, wenn du mir Erfolg schenkst, dann werde ich das und das tun. Und bei all diesen Aussagen klopfen wir uns irgendwie innerlich auf die Schulter, selbstgefällig, und sagen, ja, ich habe Gott seine Chance gegeben. Und wenn er seine Chance nicht wahrnimmt, dann ist es sein Problem. Ja? Er kann das ja tun, worum ich ihn bitte. Und bei all diesen Reaktionen wird ein ganz wichtiges Prinzip übersehen. Und zwar das Prinzip, dass der Höhergestellte die Bedingungen bestimmt, unter denen man ihn kennenlernt. Angenommen, du hättest das Glück, dass du dich mit Angela Merkel treffen kannst. Ja? Dann würde ich behaupten, dass es nicht eine Chance war, die du ihr gegeben hast, sondern dass eine Chance ist, die sie dir gegeben hat. Und ich tippe mal, dass nicht dein Kalender den Termin bestimmen wird, sondern ihr Kalender viel wichtiger ist. Und du bist nicht derjenige, der diktiert, wann und wo und wie lange ihr euch trefft und in welchem Rahmen, sondern das wird von ihr abhängen. Ja? Weil sie ist höher gestellt. Sie steht in einer höheren Position. Aber bei Gott wollen wir das dann umkehren? Bei Gott sagen wir, wir geben ihm eine Chance, nicht er gibt uns eine Chance. Wir diktieren, was er wann, wie und wo machen muss, damit wir an ihn glauben oder damit wir ihm vertrauen oder damit wir ihm gehorsam sind. Sind wir Gott oder ist Gott Gott? Wenn du wirklich daran interessiert bist, Gott tiefer kennenzulernen, dann musst du bereit sein, dich auf seine Bedingungen einzulassen, seinen Weg zu gehen, in seinem Tempo zu gehen. Deswegen hat Jesus hier das Recht zu sagen, setzt euch erstmal die Lesebrille auf. Wir gehen erstmal durch die Bibel. Ich zeige euch nicht jetzt sofort, wer ich bin, sondern wir gehen jetzt erst diesen Umweg. Und was genial ist, ist, dass für Jesus hier die Bibel viel wichtiger ist als diese Erkenntnis, dass er auferstanden ist. Das ist ihm so wichtig, dass er das vorschaltet. Das wäre ja gar kein Problem gewesen für Jesus, sich zu erkennen zu geben. Aber ihm ist es wichtig. Und deswegen ist die Bibel auch ein Kernwert von mittendrin. Die Bibel ist der Schlüssel, um Jesus zu verstehen. Die Bibel ist wichtig. Wir nehmen die Bibel wichtig, weil sie Jesus wichtig war. Und wir lernen hier zwei Dinge im Umgang mit der Bibel, davon, wie Jesus mit der Bibel umgeht. Ich möchte Vers 27 lesen. Dann ging Jesus mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen allen, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Moses und dann bei sämtlichen Propheten. Okay, also erstens, Jesus geht die ganze Bibel durch. Er legt Wert, dass wir alles ernst nehmen, dass wir das Ganze anschauen, dass wir uns nicht einfach hier und da die Pralinen rauspicken, die einzelnen Verse, die uns gefallen und den Rest ignorieren, sondern die ganze Bibel ist wichtig. Und er geht sie systematisch durch. Und das Zweite ist, dass er alles, was in der Bibel steht, auf sich selbst bezieht. Und hier sehen wir einen Schlüssel dafür, die Bibel zu interpretieren. Wie sollen wir die Bibel interpretieren? Jesus ist der Schlüssel, um die Bibel zu verstehen. Wir haben wirklich verschiedene Vorstellungen, von was die Bibel ist. Viele Menschen denken, die Bibel ist ein Buch voller Erfahrungen, religiöser Erfahrungen von irgendwelchen Menschen vor 2000 Jahren. Viele stellen sich die Bibel vor als so ein Regelbuch, voller Gesetze, vor Anweisungen, was wir tun sollen, was nicht, was moralisch ist und was nicht moralisch ist. Und wenn wir so die Bibel anschauen, dann lesen wir sie völlig falsch. Und das wirkt sich aus auf unsere Beziehung zu Gott und auf wie wir uns Gott vorstellen. Aber Jesus sagt hier, in der Bibel geht es nicht vor allem um Erfahrungen der Menschen mit Gott. Es geht nicht vor allem um Regeln, um Moral, sondern es geht um mich, es geht um eine Person, es geht um mich. Und deswegen hat Luther auch gesagt, dass Jesus die Mitte der Schrift ist. Ja? Das Alte Testament ist wie die Vorschau auf Jesus und das Neue Testament ist wie der Rückblick auf Jesus. Und in Jesus läuft alles zusammen. Jesus hält hier eine Auslegungspredigt den zwei Jüngern aus der Bibel und er bezieht alles auf sich. Und deswegen ist das Modell auch für die Predigten, die wir hier bei mittendrin machen. Wir wollen, dass wir hier als Gemeinschaft die Bibel aufschlagen, entdecken, erforschen und dass wir alles, was in der Bibel steht, auf Jesus beziehen und dass wir durch die Bibel Jesus entdecken. Und was so cool ist, vielleicht denkst du, okay, wenn wir uns diese Lesebrille aufsetzen, dann machen wir den Kopf an und das Herz aus. Aber das ist völlig falsch. In Vers 32 sagen die zwei Jünger, war uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete? Brannte nicht ein Feuer in unserem Herzen? Da ist eine Leidenschaft da, während sie durch die Bibel gehen. Da ist eine Begeisterung da. Es packt sie, es bewegt sie. Es ist nicht nur eine Kopfsache, es ist auch eine Herzsache. Als ich ein Kind war, hat mir mein Vater eine Bibel geschenkt und das war leider die Elberfelder Übersetzung. Ja, das ist eine sehr, sehr wörtliche und schwierig zu verstehende Übersetzung. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich die gelesen habe und mich dadurch geplagt habe. So dieses Wort, ja, kenne ich. Ich habe überhaupt den Sinn nicht verstanden. Ich habe das aus reiner Pflicht getan und mich dadurch gequält. Und so stellen wir uns oft auch das Christsein vor, ja. Du musst das tun und du hast diese ganzen Pflichten und das, was du noch zusätzlich machen musst. Und du quälst dich dadurch. Aber so ist es nicht. Beim Christsein geht es nicht um eine Pflicht, es geht nicht darum, dass du zusätzlich etwas tun musst. Es geht darum, dass dein Herz verändert wird. Und wenn dein Herz verändert wird, liest du die Bibel ganz anders. Plötzlich fängt es dich an zu begeistern. Plötzlich ist es etwas, was dir Energie gibt, was dir Leben gibt, was dich verändert. Und ich habe das erlebt, dass ich lese nicht mehr die Bibel, wie ich sie früher gelesen habe. Es ist nicht mehr eine Pflicht, es ist nicht mehr Tod, es ist nicht eine Qual, sondern es ist genial. Und ich liebe das auch hier zu erleben bei Leuten. Ich liebe es, wenn mein Mitbewohner Aaron nach Hause kommt und er ist so begeistert von dem, was er im Zweitwohnsitz gerade in der Bibel gelesen hat und erzählt mir das. Ich denke so, wow, cool. Ich liebe es auch im Büro zu sein, wenn der Steff eine Predigt vorbereitet. Nicht, weil ich da nicht vorbereiten muss, ja das auch, aber vor allem, weil er mir dann immer wieder mal erzählt, was ihn gerade bewegt. Und das begeistert mich. Ich kann die Predigt am Sonntag dann gar nicht mehr erwarten. Es ist genial. Die Bibel ist ein Schatz. Und sie weckt ein Feuer in unserem Herzen. Sie verändert unser Herz. Und das Dritte ist Jesus begegnen ohne Brille. Mittlerweile ist diese Reisegesellschaft in Emmaus angekommen. Sie sind in ein Haus gegangen, sie haben sich an den Tisch gesetzt, sie essen zusammen und da gehen ihnen die Augen auf. Und da erkennen sie, wow, es ist Jesus. Und ich habe hier zwei Beobachtungen. Das erste ist, dass offensichtlich die Tatsache, dass das Grab leer war und die Berichte von anderen Leuten nicht gereicht haben, um diese Jünger davon zu überzeugen, dass Jesus auferstanden ist. Es hat nicht gereicht. Viele von uns denken, ja, in der Antike damals, da waren die Leute noch naiv, die hatten noch ein vorwissenschaftliches Weltbild, die waren abergläubisch. Ja, da war das normal, da hat man einfach gedacht, dass jemand halt von den Toten aufersteht. So, das war das Naheliegendste so. Aber das ist totaler Quatsch. Ja, die Leute damals, die haben genauso wie wir gemerkt, mein Opa stirbt, meine Oma stirbt, alle Menschen, die ich kenne, sterben. Offensichtlich sterben alle Menschen. Das ist einfach ein Erfahrungswert. Dazu braucht man keinen Doktor in Biologie, um zu lernen, dass Menschen sterben und dann tot bleiben. Es ist sogar so, dass in dem jüdischen Weltbild von den Juden damals, sie haben an eine Auferstehung geglaubt, aber sie haben nur an eine Auferstehung am Ende der Welt geglaubt, wo alle Menschen auferstehen und Gott Gericht hält. Aber sie haben nicht geglaubt, es kam in ihrem Weltbild überhaupt nicht vor. Es war undenkbar, dass eine einzelne Person einfach mal so von den Toten aufersteht. Das heißt, für die Jünger hat es nicht gereicht, einfach zu sagen, ah, das Grab ist leer, und haben sie gesagt, ach, dann ist er wohl auferstanden. Da hat jemand berichtet, dass das Grab leer ist und dass sie vielleicht sogar eine Erscheinung hatten. Ach, dann ist er wohl auferstanden. Nein, es mussten mehrere Sachen zusammenkommen. Jesus musste begraben werden, das war klar. Das Grab musste leer sein, das hatten sie verstanden. Aber es brauchte noch die Erscheinung. Es braucht noch die persönliche Erkenntnis, Jesus ist hier, er steht direkt vor mir, er lebt. Und die Kombination aus diesen Fakten, die reicht es aus, um die Auferstehung glaubwürdig zu machen. Und das ist für uns heute genauso. Es gibt vier Fakten, an denen wir nicht vorbeikommen, die anerkannt sind, auch bei Leuten, die nicht an die Bibel glauben. Das ist erstens, dass Jesus begraben wurde von Josef von Arimathäa. Das zweitens ist, dass das Grab leer war. Und drittens, dass Jesus in verschiedenen Formen verschiedenen Leuten erschienen ist. Und für uns kommt noch der Fakt dazu, dass die Jünger damals zum Glauben gekommen sind, dass Jesus auferstanden ist, obwohl das in ihrem Weltbild nicht vorkam. Und meine Herausforderung an dich ist, wenn Jesus nicht auferstanden ist, wie erklärst du dir dann diese vier Fakten? Und nicht nur einen davon, sondern alle vier. Und die zweite Beobachtung ist hier, dass der Moment der Erkenntnis beim Abendmahl stattfindet. Woher weiß ich das? Na, es steht, er nahm das Brot, er brach es, er dankte Gott dafür und er gab es ihnen. Man hätte das auch viel kürzer sagen können. Man hätte auch einfach sagen können, sie haben Brot gegessen. Aber hier wird die Erzählung richtig verlangsamt und hier wird das runtergebrochen auf einzelne Handlungen. Und derjenige, der Lukas gelesen hat, der muss sofort zurückdenken an das Abendmahl, was vor dem Tod von Jesus passiert ist, wo genau die gleichen Worte verwendet werden, genau der gleiche Ablauf beschrieben wird, wo Jesus mit seinen Jüngern das Brot bricht. Es ist beim Abendmahl, dass ihnen die Augen aufgehen und das Abendmahl rahmt sozusagen die Ereignisse vom Tod und der Auferstehung. Der Tod und die Auferstehung sind eigentlich Dinge, die innerhalb von Gott passieren. Da läuft etwas ab zwischen dem Sohn Jesus und dem Vater. Und die Menschen sind eigentlich in diesen Momenten wie Zuschauer. Sie schauen, was passiert. Sie beobachten. Aber davor und danach findet das Abendmahl statt. Und beim Abendmahl werden wir eingeladen, nicht nur Zuschauer zu sein, sondern Beteiligte zu werden. Und das, was Gott gemacht hat am Kreuz und durch die Auferstehung, wird plötzlich für uns eine Realität, wird für uns, verändert unser Leben. Wir werden eingeladen, Teil von dieser Geschichte zu werden, diese Geschichte zu unserer Geschichte zu machen. Und deswegen finde ich es so genial, dass Jesus diesen Moment wählt, dieses Abendmahl wählt, um sich zu zeigen. Und dann verschwindet Jesus plötzlich danach. Komisch. Aber es zeigt uns eine Sache, es zeigt uns, dass das die Absicht war, die Jesus verfolgt hatte. Es war sein Ziel, dass die Jünger erkennen, er ist Jesus, er lebt, er ist auferstanden. Und als das klar war, war sein Auftrag erfüllt und er ist verschwunden. Aber für Jesus war nicht nur dieser Schlüsselmoment entscheidend, sondern der ganze Weg, um zu diesem Schlüsselmoment zu kommen. Jesus wollte, dass sie ihn ohne Brille sehen können, aber er wollte den Weg auch mit der Brille gehen. Also der ganze Weg war nötig, sowohl die Schrift als auch das Abendmahl und dann, dass er ihnen die Augen geöffnet hat. Und diese Erkenntnis, diese Schlüsselerkenntnis verändert alles für die Jünger. Denk nochmal nach, wie gehen sie nach Emmaus und wie kehren sie von Emmaus zurück. Es ist der gleiche Weg. Sie gehen zum Ausgangspunkt zurück, aber es ist alles anders. Am Anfang sind sie traurig, am Anfang sind sie voller Zweifel, am Anfang diskutieren sie, am Anfang haben sie Fragen. Und am Anfang ist es so, dass sie sagen, hey, wenn es dunkel wird, dann können wir nicht mehr weitergehen. Wenn es dunkel wird, dann müssen wir hier bleiben. Aber auf dem Rückweg, da sind die Zweifel weg, da ist die Trauer weg, da ist Freude da, da ist nicht mehr Diskussion, da ist Begeisterung, Gemeinsamkeit. Und die Dunkelheit ist kein Grund mehr, um da zu bleiben, sondern sie gehen trotz der Dunkelheit. Vor noch einer halben Stunde haben sie gesagt, Jesus, wir können nicht weitergehen, es ist dunkel, wir müssen hier bleiben, das ist gefährlich, das geht nicht. Und jetzt sind die Umstände genau gleich, aber ihre Sicht hat sich völlig verändert auf die Umstände durch die Auferstehung. Jetzt ist es völlig egal, dass draußen dunkel ist, dass schon die Nacht hereingebrochen ist. Jetzt gehen sie zurück nach Jerusalem, jetzt wollen sie berichten, was sie erlebt haben mit Jesus. Vielleicht hast du mit den Emmaus-Jüngern gemeinsam, dass du schon viele Jahre mit Jesus unterwegs warst. Und da möchte ich dir die Frage stellen, wie liest du die Bibel? Hast du gelernt, wenn du die Bibel liest, das alles mit Jesus zu verbinden und Jesus in der Bibel zu entdecken? Und brennt dein Herz? Kannst du dich begeistern für die Bibel und für Jesus in der Bibel? Und verändert der Auferstandene deinen Alltag? Kannst du deine Umstände und deine Situation anders einschätzen, weil Jesus auferstanden ist, genau wie die Jünger plötzlich die Dunkelheit so anders einschätzen? Vielleicht hast du mit den Emmaus-Jüngern gemeinsam, dass dir gar nicht klar ist, dass Jesus auferstanden ist. Vielleicht hast du da ganz viele Zweifel und Fragen, wie sie auf dem Hinweg. Vielleicht passt das überhaupt nicht in dein Weltbild, genauso wenig, wie es in ihr Weltbild gepasst hat. Und dann möchte ich dir die Frage stellen, wie erklärst du dir diese vier Fakten vom Begräbnis, vom leeren Grab, von den Erscheinungen und von dem Auferstehungsglauben der Jünger? Was ist dann deine Antwort auf die Frage, was nach dem Tod passiert? Und kannst du dir vorstellen, dass Jesus dir schon begegnet ist, ohne dass du es gemerkt hast? Oder hier, der Knüller. Hast du den Mut, ehrlich Gott zu bitten, dass er dir die Augen öffnet? Bist du bereit, dich auf die Bibel einzulassen und einen Weg, einen Prozess zu gehen, wie Jesus ihn mit den Jüngern gegangen ist? Wir haben jetzt Zeit, um über diese Fragen nachzudenken, während Ronnie hier ein Lied spielt. Und ich möchte, während Ronnie hochkommt, beten. Jesus, ich danke dir für diese geniale Geschichte, für diesen Weg. Und ich danke dir, wie du so einfühlsam auf die Jünger eingehst, auf ihre Emotionen, auf ihre Fragen, auf ihre Zweifel. Ich möchte dich bitten, dass du jeden von uns hier mit auf den Weg nimmst und begleitest in dem Prozess, dich zu erkennen als den Auferstandenen. Amen.